Herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs mit unserem zweiten Hauptthema und einer Premiere. Und zwar, dass ich heute alleine mit einem externen Gast aufnehmen darf. Vorweg muss ich mich noch entschuldigen. Bei unserer ersten Aufnahme gab es leider in meiner Tonspur ganz viele störende Artefakte, sodass ich die Aufzeichnung von meinen längeren Sprechepisoden nochmal neu aufgenommen habe. Nun aber zu unserem eigentlichen Gast. Ich spreche heute mit Marie. Marie ist Rechtsmedizinerin und ich bin auf sie zugekommen, weil ich seit kurzem meine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin habe und es für meine Tätigkeit als Notärztin wichtige rechtsmedizinische Aspekte gibt, die wir beachten müssen. Heute sprechen wir über das Thema Leichenschau und was es dabei zu beachten gilt. Marie, magst du dich einmal kurz oder lang oder so, wie du möchtest, vorstellen?
Ja, hallo, erstmal danke für die Einladung. Mein vollständiger Name lautet Marie Feix-Berscheid. Ich bin seit kurzem Fachärztin für Rechtsmedizin, habe erst, im April meine Facharztprüfung erfolgreich ablegen können. Wann habe ich angefangen zu studieren? Ich darf es gar nicht sagen, dann weiß man nämlich, wie alt ich bin. 2010 mein Studium der Humanmedizin abgeschlossen. Hab dann noch ein bisschen an meiner Doktorarbeit rumgebastelt, habe dann 2011 begonnen als Assistenzärztin der Rechtsmedizin und es hat letztendlich, gut Ding will Weile haben, wie gesagt, erst dieses Jahr geklappt, meine Facharztprüfung abzuschließen. Okay, ich habe zwischendurch noch das ein oder andere Kind bekommen, wie es dann immer so ist, aber ich bin jetzt endlich Fachärztin und freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Das klingt auf jeden Fall richtig gut und für April, finde ich, kann man dir auch nachträglich noch zur bestandenen Facharztprüfung gratulieren, wobei sicherlich keiner von einem anderen Ergebnis ausgegangen ist. Also gut, heute Thema Leichenschau. Marie, klär uns mal auf, was ist wichtig, was muss man beachten? Wir freuen uns wirklich sehr auf deine Ausführungen und auch die ganzen PräklinikerInnen hören dir gebannt zu.
Also, im Prinzip geht es ja erstmal darum, dass im Rahmen der Leichenschau auch der Tod mit Sicherheit festgestellt werden sollte. Es gibt ja immer wieder so urbane Legenden, es ist aber eher so aus früheren Zeiten noch, wo es hieß, es wurden Leute lebendig begraben oder es wurde plötzlich in der Leichenhalle klopft, die vermeintlich Verstorbene von innen gegen den Sargdeckel. Es gibt wohl auch noch Leichenhäuser, nicht mehr in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, die haben ernsthaft noch eine Klingel in den Kühlkammern oder in den Aufbewahrungskammern, wo dann, falls jemand, ein Untoter im Sarg liegen sollte, der dann nochmal quasi zum Leben erweckt wird, klingeln kann, damit man das mitbekommt.
Das sieht man ja auch manchmal in Filmen noch, ne?
Ja, genau.
Auch mit diesen Glöckchen oben auf dem Grab. Wobei ich immer dachte, vielleicht wedeln die auch, wenn der Wind weht. Also.
Ja, theoretisch, aber das kommt daher, dass früher das Thema sichere Zeichen des Todes halt nicht bekannt war, beziehungsweise, dass man fälschlicherweise den Tod dieser Person angenommen hat, wo es dann hieß, atmet nicht mehr, hat keinen Puls. Ja, das sind die sogenannten unsicheren Todeszeichen. Dazu zählen, um sie jetzt mal alle aufzuzählen, Pulslosigkeit, lichtstarre Pupillen, fehlende Reflexe, fehlende Atemtätigkeit, Abkühlung, also erniedrigte Körpertemperatur und sogenannte Leichenblässe. Jetzt ist es so, die meisten KollegInnen, die das jetzt hören, werden sich schon das ein oder andere denken können, wie es dazu kommen kann, dass eine Person, ich rede nicht von einer Leiche, sondern von einer leblosen Person, die jetzt vor uns liegt, dass es auch zu Lebzeiten zu diesen Phänomenen kommen kann. Aber medizinische Laien oder vielleicht unerfahrene KollegInnen können halt schon mal darüber stolpern und denken, oh, die Person ist bereits tot, um sich einfach merken zu können, welche Zustände zu diesen unsicheren Todeszeichen führen können, gibt es die sogenannte A-E-I-O-U-Regel. Also man muss sich einfach die Vokale der Reihe nach, wie sie im Alphabet auftauchen, merken. Und zwar steht A für Anämie, Anoxämie oder Alkohol. E steht für Epilepsie, Elektrizität, Schrägstrich Blitzschlag, also eine elektrische Ladung, die irgendwie in den Körper kommt, ob man jetzt an die Steckdose greift oder ob der Blitz in einen reinfährt, das kann in beiden Fällen, ist das möglich.
Strom, der irgendwie auf den Körper wirkt, sozusagen.
Genau, sehr genau. Und dann I wie Injury. Häufig wird das auch in den Lehrbüchern, steht in Klammern direkt Schädel-Hirntrauma im Sinne davon, dass einfach das zentrale Regelorgan des Körpers im Prinzip beeinträchtigt ist, weil nicht jede Verletzung jetzt automatisch dazu führt, dass unsichere Todeszeichen auftreten. Also wenn ich mir einen Arm breche, habe ich nicht automatisch starre Pupillen, das sollte ja klar sein.
Logisch.
O steht für Opium, stellvertretend für jegliche Sorten von Betäubungsmitteln bzw. zentral nervös wirkenden Medikamenten. Und U, Uremie, was wiederum aber stellvertretend für jede Form einer metabolischen Entgleisung steht. Also ob das jetzt ein Diabetes ist oder sonstige metabolische Entgleisung, ist egal. Es ist einfach nur U, die Uremie, die man sich einfach dann so als Eselsbrücke merken sollte.
Da würden dann auch irgendwie komplette Verschiebungen von Kalium und so weiter mit
Genau.
runterfallen.
Ja, genau.
Okay.
Also, wenn ich diese unsicheren Todeszeichen habe, darf ich natürlich nicht den Tod feststellen, sondern ich sollte vielleicht eher gucken, ob ich der Person, die dort vor mir liegt, vielleicht noch helfen kann. Wenn ich aber sogenannte sichere Todeszeichen feststellen kann, dann darf ich sagen, okay, ich darf diese Person für tot erklären. Und jetzt fangen wir mal an mit den sicheren Todeszeichen. Und zwar ist das zunächst die Leichenstarre. Man kennt das ja, für eine Muskelaktivität braucht man die Aktin- und die Myosinfilamente und das ATP, also das Adenosintriphosphat. Das braucht man ja, um die voneinander zu trennen, damit die erneute Muskelkontraktion möglich ist. Und wenn das ATP verbraucht ist, erstarrt der Muskel in der Position, wie er gerade war, weil dann dieses Aktin- und Myosinfilamente können nicht mehr voneinander getrennt werden.
Ich
Jetzt ist
erinnere
es
mich an die
so.
Vorklinik.
Ja, genau, man erinnert sich dunkel, genau. Man muss einfach nur merken, ATP ist vorhanden, irgendwann ist es dann aufgebraucht und wenn es dann weg ist, dann wird der Muskel fest. Und in der Regel ist es so, dass die Leichenstarre vom Kiefergelenk nach unten absteigt. Entsprechend löst sich die Starre auch wieder in der Reihenfolge.
Ich hake einmal zwischen. Und zwar
Gerne.
denke ich gerade an meine Zeit auf der Intensivstation, bin ich ja jetzt immer noch. Ja, und habe dann nach ungefähr 3 Stunden die zweite Überprüfung gemacht, also die Leichenschau, und immer noch keine vollständig ausgeprägte Leichenstarre entdecken können. Und das erklärt sich jetzt für mich aber auch vollkommen durch das, was du eben gesagt hast, nämlich, dass die Patienten vorher auch ruhig gelegen haben. Oder wie würdest du das jetzt erklären?
Ja, das ist halt das Ding. Je nach Lehrbuch heißt es dann mal, ja, der Beginn ist so und so viele Minuten und volle Ausprägung. Da gibt es auch verschiedene Angaben von Zeitintervallen, also von mehreren Stunden. Und also ich würde dann jetzt auch nicht drauf gehen, das muss jetzt unbedingt im Arm sein, wenn du jetzt sagst, du hast die Leiche, also wir testen jetzt auch immer am Arm, also Ellenbogengelenk oder Kniegelenk, wenn wir das bei einer Obduktion machen, gehört bei uns auch dazu. Aber wenn du es am Kiefergelenk hast, brauchst du jetzt nicht noch
Am Arm die
drauf warten,
auch.
ob es genau.
Genau.
Leichenstarre ist Leichenstarre.
Ja, genau, so habe ich das dann im Endeffekt auch gemacht, aber ich fand es eben sehr eindrücklich, dass obwohl dieser Mensch schon vor mehreren Stunden verstorben ist, ich dann trotzdem keine komplette Ausprägung der Leichenstarre finden konnte, also trotz normaler Umgebungstemperatur.
Gut, es könnte auch sein, je nachdem, wie lang die Person schon Patient oder Patientin ist, wie ausgeprägt überhaupt noch die Muskulatur ist. Weißt
Auch,
du, also, wenn
ja.
du jetzt eine zarte Dame im höheren Alter hast, die noch überhaupt wenig bemuskelt ist, da wirst du jetzt auch keine ausgeprägte Leichenstarre bekommen wie bei einem jungen Mann mit ausgeprägter Muskulatur. Das ist natürlich auch wieder anders, ne?
Ja, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also Leichenstarre, eines der sicheren Todeszeichen. Was
Ja.
gibt's noch?
Dann haben wir noch die Totenflecken oder auch Leichenflecken. Die sollte man, also es hilft immer, wenn man das im Kurs Rechtsmedizin an der Uni mal gesehen hat, aber ich gehe davon aus, dass man findet, auch wenn man die googelt, findet man ganz gute Bilder einfach. Das ist halt in der Rechtsmedizin oft so, wenn man das mal gesehen hat, ist es dann auch klar. Leichenflecken entstehen durch einfach passives Absinken des Blutes nach unten im Sinne der Schwerkraft in die, wie wir sagen, abhängigen Körperpartien. Wenn jetzt jemand in Rückenlage verstirbt, hat er die Leichenflecken logischerweise am Rücken. Wenn die Person auf dem Rücken liegt, hat sie logischerweise auch Aufliegestellen. Häufig ist das so im Bereich der Schulterblätter am Gesäß, je nachdem wie ausgeprägt die Beine, also der Umfang der Beine ist, auch an den Rückseiten der Beine und den Fersen, wo halt Leute oder wo ein Körper eben aufliegt. Dort sind die Leichenflecken meistens ausgespart. Warum ist das so? Das ist so, weil das Blut innerhalb des Gefäßsystems nach unten sackt. Und da, wo man aufliegt, sind dann auch die Blutgefäße unter der Haut im Prinzip komprimiert und dann kann dort auch kein Blut herein. Und deswegen ist an der Stelle, kann sich dort kein Blut verteilen und deswegen sind die Leichenflecken dort auch ausgespart. Es ist auch so, man sieht das öfter mal in so Krimis und vielleicht macht man das auch gerne mal im Rahmen der ärztlichen Leichenschau in der Klinik oder in der freien Wildbahn. Wenn man als niedergelassene Ärztin oder Arzt irgendwo hingerufen werden sollte, kommt ja auch irgendwann eventuell mal vor. Man drückt mit dem Daumen auf den Leichenfleck und dann blasst der ab. Das ist auch ein ganz guter Hinweis. Wenn man nicht sicher ist, ist es vielleicht doch ein Hämatom oder ein Leichenfleck. Wenn diese Hautverfärbung wegdrückbar ist, habe ich einen Leichenfleck. Dann weiß ich schon mal, okay, das ist keine normale Hauteinblutung wie ein Hämatom, sondern es ist ein Leichenfleck. Und dann darf ich die Person auch für tot erklären. Achtung, durch autolytische Prozesse kommt es dazu, dass Blutgefäße brüchiger werden und nach einer gewissen Zeit, wir reden von mehreren Stunden bis Tagen, sind Leichenflecken nicht mehr ohne weiteres wegdrückbar. Erst sind sie mit der Daumenkuppe wegdrückbar, dann mit dem Fingernagel oder sagen wir mal mit der Kante von der Pinzette und irgendwann sind sie nicht mehr wegdrückbar. Dann ist die Person aber auch schon eine gewisse Zeit tot und dann wird man jetzt auch keine Probleme mehr haben, den Tod festzustellen. Es liegt auch nicht in der Aufgabe des leichenschauenden Arztes oder der leichenschauenden Ärztin, anhand der Wegdrückbarkeit der Leichenflecken irgendwas zu sagen, wie lange die Person verstorben ist. Würde ich auch nicht machen, darf ich schon mal vorweg schicken. Ich würde mich nicht zu solchen Sachen hinreißen lassen als leichenschauende Ärztin. Merkt euch einfach, wenn ihr nicht sicher seid, ist es ein Hämatom oder sind es Totenflecken? Drückt man mit dem Daumen oder mit der Kante von der Pinzette drauf, ist es wegdrückbar? Habt ihr Leichenflecken, könnt ihr den Tod feststellen. Das ist das Wichtigste, was man sich dazu merken kann.
Okay, habe ich so mir gespeichert. Gut, dann gibt es aber noch ein paar mehr sichere Todeszeichen, richtig?
Ja, dann so das Ding, wovor sich die meisten KollegInnen so ein bisschen fürchten, und zwar Stichwort Fäulnis. Ich meine, wenn ich Fäulnis als sicheres Todeszeichen vorliegen habe, erübrigt sich im Prinzip die Suche nach Leichenstarre und Totenflecken, je nachdem, wie ausgeprägt sie ist, logischerweise. Es ist natürlich auch immer olfaktorisch ein Erlebnis, wenn man da zu einer fäulnisveränderten Leiche gerufen wird, was ja im Rettungsdienst sicher auch öfter mal vorkommt, so wenn es heißt Wohnungsöffnung bei mögliche hilflose Personen in der Wohnung, kommt es ja auch gerne mal vor.
Ja, leider schon, ja.
Ja, ich weiß.
Auch in der
Also wie
Zeit, als ich
rechtsmedizinisch.
Rettungsassistentin war, habe ich das eine oder andere mehr erleben müssen,
Ja,
ja.
ich weiß, das ist nicht schön, aber im Prinzip erleichtert das die Leichenschau ist dann relativ schnell abgeschlossen, muss man jetzt mal so ganz plump sagen, weil dann ist die Sache halt klar. Ich darf kurz vorausschicken, wenn man so, es gibt ja auch dezentere Zeichen von Fäulnis. Ursache oder Ausgangspunkt der Fäulnis ist eine einfache Autolyse und zwar beginnt das im Darm. Den Bakterien im Darm ist es nämlich egal, ob sie Nahrungsbrei verdauen, beziehungsweise noch die Reste unseres Nahrungsbrei verdauen oder wenn der Körper dann nicht mehr vital ist, ob die Darmbakterien anfangen, den Körper selbst zu verdauen. Und deshalb findet man häufig im rechten Unterbauch, wo Übergang Ileum zu Cirkum ist, da ist der Darm liegt relativ nahe der Bauchdecke an und deswegen beginnt meistens so eine zarte Grünverfärbung am rechten Unterbauch. Das kann auch relativ schnell gehen. Wärme beschleunigt natürlich die Fäulnisvorgänge entsprechend. Das kann auch ganz schnell gehen, wenn man zum Beispiel auf Intensivstationen den Verstorbenen noch kurz Bett liegen lässt, damit sie Verwandten verabschieden können. Oder das kommt auch leider mal vor, wenn der Leichnam vor den Kühlzellen abgestellt wird und es wird versäumt, die Person direkt in die Kühlung zu schieben, kann es auch vorkommen, dass dann
Klar.
erste Fäulniserscheinungen auftreten. Genau. Und es ist aber einfach so, Fäulnis gehört auch zu den sicheren Todeszeichen, wenn ich auch irgendwo Fäulnis sehe, auch wenn es nur die Grünfäulnis am rechten Unterbauch ist, wenn das so zart grün wird, weiß ich, okay, sicheres Todeszeichen zählt auch dazu, darf ich dann nachher auf der Todesbescheinigung auch so ankreuzen.
Okay.
Dann gehe ich direkt weiter. Und zwar gibt es mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen. Wenn wir in unseren Seminaren fragen, na, was zählen Sie dazu? Rufen alle direkt Kopf ab. Klar, logischerweise Kopf ab, logischerweise nicht mit dem Leben zu vereinbaren. Wenn wir dann sagen, okay, habt ihr noch andere Ideen, dann kommt gerne Kopfschuss oder offenes Bauchtrauma. Aber ich meine, ich bin hier in einem Podcast, den vor allem NotfallmedizinerInnen wahrscheinlich hören. Ihr wisst ja sicher, es gibt die dollsten oder absurdesten Verletzungen, die noch irgendwie überlebt werden können. Deswegen zählen Kopfschussverletzungen oder offene Bauchtraumata nicht dazu, zu diesen nicht mit dem Leben zu vereinbaren Verletzungen. Mein Kollege nennt aber gerne als Beispiel ausgeprägte Brandzehrung. Also wenn ihr irgendwie mal bei einem Feuerwehreinsatz dabei seid, wenn es heißt, möglicherweise noch Personen in der Wohnung und da wird ein völlig verkohlter Torso einer Person gefunden, zählt diese ausgeprägte Brandzehrung, könnt ihr einfach sagen, okay, das ist eine Verletzung, die nicht mit dem Leben zu vereinbaren ist, logischerweise. Und das zählt dann als sicheres Todeszeichen. Das ist
Ah
noch so
ja.
als Beispiel.
Gutes Beispiel, hatte ich so auch noch nicht gehört.
Ja, da muss ich dazu sagen, das sind die guten Beispiele meines Kollegen. Deswegen sage ich das gleich. Der hat immer gute Beispiele in den Seminaren.
Also
Ich bin
Credits
da
an den
gerne.
Kollegen raus.
Genau.
Ja, sehr gut. Gut, und
Und
natürlich auch solche Zugunglück zum
ja, klar.
Beispiel.
Ja, genau. Also Zugüberrollung, das sind dann ja meistens, also ich meine, das sind die Verletzungen, aber auch so ausgeprägt, da ist die Sache auch klar.
Genau, ja.
Okay, jetzt kommt noch ein sicheres Todeszeichen, was eher jetzt euch im Rettungsdienst öfter begegnet als uns Rechtsmedizinern, also uns Rechtsmedizinern eigentlich nie, und zwar die erfolglose Reanimation über 30 Minuten.
Das war mir übrigens auch so neu, dass das sozusagen genau dazu gehört. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du da ausführst.
Jetzt ist, das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie lange das mit aufgenommen wurde. Das ist aber, also wir haben das schon in mehreren Studentenkursen, haben die Studenten immer wissend genickt. In unseren Lehrbüchern steht das auch drin. Aber es ist so, es sollte logischerweise auch so ordentlich dokumentiert sein, dass erfolglos über 30 Minuten reanimiert wurde. Was aber im Prinzip, wenn ihr das macht, also ihr habt ja eure Bögen, eure Einsatzbögen, wo ihr das alles Mögliche ausfüllt. Wahrscheinlich wird das auch, ihr klebt ja auch EKG und so, das ist dann ja auch nachzuvollziehen, was ihr wie gemacht habt. Also
Ja,
wird das ja eh
klar.
dokumentiert sein.
Auf jeden Fall. Ja, man sieht auf jeden Fall die Defibrillations- und Reanimationsbemühungen auf dem EKG und auch auf dem restlichen Protokoll. Und man kann natürlich zusätzlich auch im Freitext manuell noch Notizen ergänzen. Also das ist schon ersichtlich, was wir da gemacht haben. Und ich bin ja so ein bisschen drin im Thema Reanimation und denke da gerade an eine Studie, die von einem guten Freund betreut wurde. Und zwar ging es darum, dass Reanimationen und ROSC-Daten ausgewertet wurden. Und diese Auswertung ergab eben, dass man mindestens 45 Minuten drücken müsste, um jeder Person ein ROSC zu ermöglichen. Und das ist absolut keine allgemeine Handlungsanweisung. Also an alle RettungsdienstlerInnen da draußen, bitte nicht denken, dass man jetzt immer 45 Minuten reanimieren muss. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, um die es heute jetzt auch gar nicht gehen soll. Aber vor diesem Hintergrund finde ich es eine super spannende Sache, dass es von euch RechtsmedizinerInnen so klar formuliert ist, dass ab 30 Minuten erfolgloser Reanimation dann eben auch ein sicheres Todeszeichen vorliegt. Also ganz, ganz spannend. Vielen, vielen Dank.
Also ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht genau, wer diese Zeit von 30 Minuten definiert hat, aber es ist auch, glaube ich, eher in mindestens 30 Minuten. Und ich habe schon ganz oft, wenn wir Sektionen haben, wo noch vorher reanimiert wurde, in den seltensten Fällen wird punktum nach 30 Minuten wird alles fallen gelassen und das ist ja, wir sehen ja die Dokumentation so handschriftlich, erfolglose Reanimation über und das sind meistens 45 Minuten
Plus.
aufwärts so die Regel.
Ja, gerade im Rettungsdienst, wenn man dann doch mal jemanden transportiert oder auch jemanden lysiert, dann muss man ja schon deutlich länger reanimieren und dann ist man ganz schnell über die Zeit hinweg.
Ja, eben.
Aber super interessant.
Ja, also wie gesagt, ihr dürft es nach 30 Minuten machen, wenn er sagt, okay, wir haben es versucht, es klappt nicht,
Wenn
dann
alle
darf man
medizinischen
dann.
Maßnahmen ausgeschöpft sind, sozusagen,
Genau.
dann ist es auch möglich, nach 30 Minuten erfolgloser Reanimation den sicheren Tod festzustellen mit sicheren Todeszeichen.
Und dann haben wir noch als letztes den Hirntod. Das ist halt auch eine Sache, das wird einem im Rettungsdienst nicht unterkommen, dass man irgendwie auf der Straße oder in irgendeiner Wohnung eine Hirntoddiagnostik macht. Das ist halt eher so eine rein klinische Feststellung. Das muss ja auch streng nach den Richtlinien der Bundesärztekammer, zwei verschiedene Ärztinnen, die in diesem Verfahren auch entsprechend erfahren und geschult sind, muss das gemacht werden. Oftmals ist diese Hirntoddiagnostik im Vorfeld einer Transplantation wird das gemacht. Und das ist im Prinzip eher, dass man das jetzt im Hinterkopf hat, dass es auch zu den sicheren Todeszeichen gehört. Es ist aber jetzt nicht bei einer klassischen Leichenschau, ist die Hirntoddiagnostik, kommt die nicht zum Einsatz. Also wenn ich jetzt irgendwie als niedergelassene Ärztin irgendwo hingerufen werde, mache ich ja keine Hirntoddiagnostik. Genauso bist du als Notärztin nicht die Hirntoddiagnostik irgendwie bei einer Person, die leblos irgendwo in der Wohnung liegt, machen. Es ist einfach
Das
nur
ist
das,
klar.
dass unsere HörerInnen es einfach im Hinterkopf behalten.
Genau, der Vollständigkeit halber, dass das eben noch dazu zählt.
Und jetzt darf ich noch zum Thema Leichenschau, also vor allem wenn es außerhalb des Krankenhauses ist, sind noch so ein paar Sachen, sollte man im Hinterkopf behalten, die einem auch so ein bisschen das Leben als leichenschauende Ärztin oder leichenschauender Arzt ein bisschen erleichtern. Ihr dürft zum Beispiel, je nachdem, wie die Situation ist, zu der ihr gerufen werdet, ist die Leichenschau nicht unmittelbar am Auffindeort durchführen. Also wenn ihr zum Beispiel tot in der Öffentlichkeit, in der Fußgängerzone zum Beispiel, ihr müsst Leichenschau nicht in der Fußgängerzone abhalten. Oftmals ist in solchen Situationen Polizei anwesend, dann kann man darum bitten, dass mal irgendwie Sichtschutz aufgestellt wird oder dass der Leichnam an einen Ort verbracht wird, der geeigneter ist, jetzt zum Beispiel, dass ein Bestatter kommt, nimmt den Leichnam mit und man kann die Leichenschau zum späteren Zeitpunkt in der Leichenhalle machen. Das wird es im Rettungsdienst nicht der Fall sein, aber einfach, dass man das weiß. Man ist nicht gezwungen, dort, wo man die Leiche auffindet, sofort das volle Programm abzufahren. Das müsst ihr nicht. Wenn ihr sagt, okay, das geht so nicht, auch zum Beispiel beengte Verhältnisse, wenn jemand, ich habe mal ein Foto von einer offenen Situation gesehen, der ist jemand in seiner Garage verstorben und der war quasi in der hintersten Ecke, so zwischen Auto und Garagenwand und an der Decke hing nur so eine kleine Lampe, da kannst du keine Leichenschau machen.
Ja,
Du
verständlich.
kommst nicht dran, du siehst nichts und dann kannst du jetzt nicht sagen, okay, wir machen das jetzt irgendwie so, sondern dann darf man schon sagen, ich habe jetzt auf den ersten Blick keinen Anhalt, dass hier ein Gewaltverbrechen vorliegt. Also wenn es so ist, wenn du keinen Anhalt dafür hast, kannst du sagen, wir nehmen jetzt bitte den Leichnam und befördern den schon hier aus dieser beengten Situation raus, dass wir überhaupt eine Leichenschau machen können.
Aber am Auffindeort dann zumindest den Tod bescheinigen?
Ja, also wenn du sicher sagen kannst, okay, sichere Todeszeichen liegen vor, dann kannst du
Kann ihn
den
nur
Tod
nicht ordentlich
bescheinigen. Bitte?
untersuchen, sozusagen. Ich kann ihn nur nicht ordentlich
Genau.
untersuchen und ich kann aber sagen, er ist auf jeden Fall tot oder sie. Dann würde ich
Dann darf die
daraufhin.
Leiche bewegt werden.
Okay.
Wenn du jetzt aber sagst, Moment mal, der hat ein Loch im Kopf, also ne, hast irgendwie Kopfschuss oder so, du hast irgendwas, wo du sagst, stopp, hier kommt mir was komisch vor, dann Finger weglassen, Polizei anrufen. Wenn die nicht eh schon vor Ort ist. Aber also sobald generell bei der Leichenschau ist es so, wenn euch irgendwas komisch vorkommt und die Polizei ist nicht sowieso irgendwie involviert, lasst ihr die Finger weg. Das ist prinzipiell so. Hast du den Verdacht, dass diese Person noch nicht tot ist, musst du natürlich, wir sind ja ÄrztInnen, Reanimation oder in irgendeiner Art und Weise Hilfsmaßnahmen ergreifen. Wenn du aber siehst, okay, Person ist tot, welche sicheren Todeszeichen du auch immer jetzt hast, aber irgendwas ist hier merkwürdig, sagen wir mal jetzt plump einen Strick um den Hals oder sowas, ja, dann Finger weglassen, möglichst nichts an der offenen Situation verändern und Polizei anrufen.
Okay.
Dann ist man auf der sicheren Seite. Genau. Dann ist es so, wenn ich jetzt ordentliche Situation, also ich habe Platz, ich habe gute Beleuchtungsverhältnisse. Wir sagen mal, wir sind jetzt eine Ärztin oder ein Arzt, die eine vollständige Leichenschau machen, dann ist der Leichnam immer vollständig zu entkleiden. Ja? Also so Stichwort, ein Blick ins internistische Dreieck, bitte ziehen Sie mal kurz Ihren Halsausschnitt ein bisschen nach unten, wir hören mal kurz ab, wie das ja manchmal so bei manchen Ärzten gehandhabt wird, dass man einfach mal so einen Blick grob, Pulli hoch, ah, hier ist schon nichts, ja, das wird schon gehen und einmal Augenlid hochziehen, das reicht nicht, um eine vollständige Leichenschau zu machen. Man muss in alle, wirklich alle Körperhöhlen reinschauen. Das heißt, es gehört auch zu den unangenehmen Aufgaben. Da müssen die Beine gespreizt werden. Man muss sich auch die Schamregion, den Intimbereich muss angeschaut werden. Man muss auch mal die behaarte Kopfhaut durchtasten, ob da nicht irgendeine Schwellung ist, die da nicht hingehört oder auch vielleicht mal eine Verletzung, die da nicht hingehört, die man vielleicht gar nicht so sieht, gerade bei Frauen mit langen, oftmals dunklen Haaren, da geht einem auch schon mal eine Verletzung durch die Lappen, die man nicht bemerkt hat, weil man sie nicht sieht. Aber wenn man da denkt mal so, hoppala, die Haut dort ist nicht mehr so ganz intakt. Und dann hat man vielleicht mal eine, wie wir Rechtsmediziner sagen, eine Quetschwunde, wie alle anderen sagen, eine Platzwunde übersehen. Die kann man öfter mal tasten, bevor man sie sieht. Es ist auch so, wenn ihr Befunde habt, ist nicht jeder merkwürdige Befund automatisch ein Hinweis darauf, dass ein Gewaltverbrechen oder so vorliegt. Also Stichwort zum Beispiel Petechien der Gesichtshaut kann natürlich sein, eine Gewalteinwirkung gegen den Hals, Stichwort irgendwie gewürgt worden, dass so, also die Blutzufuhr bzw. der Blutabfluss zum Kopf wurde unterbrochen, egal jetzt wie, ob mit der bloßen Hand oder mit einem Strick oder sonst irgendwie. Es kann aber auch sein, dass der Leichnam in einer blöden Lage aufgefunden wurde, also mit dem Kopf nach unten, zum Beispiel nach einem Treppensturz. Wenn der Kopf nach unten liegt, staut sich das Blut logischerweise im Kopf. Und auch da kann ich diese Petechien, also diese kleinen Einblutungen, die oftmals in den Bindehäuten zu sehen sind, je nach Ausprägung kann man die auch mehr sogar in der Gesichtshaut finden. Also diese Petechien können einerseits eine Gewalteinwirkung gegen den Hals mir ein Hinweis zu sein, andererseits kann es aber auch einfach durch andere Situationen hervorgerufen werden. Und da ist halt einfach so eine Frage, man muss immer so ein bisschen abwägen, könnte es was dahinter stecken oder habe ich einfach eine logische Erklärung, wie das passiert sein könnte? Das ist halt so ein bisschen, das ist leider eine Frage der persönlichen Erfahrung und so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Da gibt es jetzt auch kein Patentrezept, wie man das so beantworten kann. Das ist bei jeder Leichenschau anders und bei jeder Leichenschau muss man da quasi nochmal neu entscheiden, was man da jetzt mitmacht mit den Informationen.
Dann ist auf jeden Fall wieder ganz wichtig, dass wir das auch gut im Rettungsdienst dokumentieren, wie zum Beispiel jemand vorgefunden wurde, zum Beispiel mit dem Kopf nach unten am Fuße der Treppe, damit ihr das auch besser rekonstruieren könnt, oder?
Also es ist auf jeden Fall so, wenn dann der Leichnam bei uns auf dem Tisch liegt und
Oder
wir
es
sehen die
macht es euch
Petechien,
schwerer.
ja genau, sagen wir erstmal, Moment, weiß jemand, wie diese Person aufgefunden wurde? Und dann ist es immer ganz gut, wenn irgendwo im Rettungsdienstprotokoll drin liegt, irgendwie Leichnam auf der Treppe aufgefunden, Kopf nach unten. Ich meine, logischerweise, wenn ihr da hinkommt, nehmt ihr die Person ja erstmal von der Treppe, weil ihr könnt ja auch so keine Behandlung machen, wenn die halb auf der Treppe hängt. Die muss natürlich erstmal flach hingelegt werden, dass ihr überhaupt irgendwas machen könnt. Aber das Problem hatten wir halt öfter. Und wenn dann, wir haben es dann auch manchmal, dass dann jetzt vor allem in Corona-Zeiten hatten wir es, dass aus Sicherheitsgründen jetzt auch Polizei nicht anwesend war. Und dann erstmal wieder Handschuhe ausziehen, ans Telefon latschen. hinterher telefonieren, bis dann irgendwann hieß, ach so, irgendwo stand, dass die wohl auf der Treppe lag. So, und deswegen ist das immer ganz gut. Das muss kein großer Roman sein, aber wenn einfach das so steht, Person irgendwie leblos mit Kopf zuerst auf der Treppe gefunden, jetzt um unseren Treppensturz hier als Beispiel zu bemühen, sind wir immer ganz dankbar. Ich weiß, im Rettungsdienst denken wir jetzt nicht immer nur an die Rechtsmedizin, aber wir sind immer sehr dankbar, wenn wir solche Hinweise haben. Und auch die Polizei, je nachdem, wenn die dazu gerufen werden, aus welchen Gründen auch immer, sind auch immer ganz froh, wenn solche Infos irgendwo stehen, weil das kürzt das Ganze meistens doch ganz gut ab.
Nach unseren zwei Episoden, die wir zusammen aufnehmen können, werden auf jeden Fall alle Kolleginnen und Kollegen an die RechtsmedizinerInnen denken und auf jeden Fall auch das Ganze beherzigen, was wir hier besprochen haben.
Na, hoffentlich.
Versprochen.
Das ist gut. Das wäre schön. Wenn wir jetzt gerade noch beim Thema Sorgfalt hier sind, bevor ich es vergesse, man muss auch den Rücken sich angucken. Das vergisst man nämlich gerne mal. Vor allem, also dann ist in Vorlesungen heißt dann immer, ja, es könnte ja noch ein Messer im Rücken stecken. Ja, das gibt's schon, aber häufiger, was ihr auch im Rettungsdienst öfter mal bestimmt seht, ein buntes Muster aus Fentanylpflastern auf dem Rücken. Hatten wir jetzt schon öfter, vor allem bei älteren Personen, die aus irgendwelchen Gründen chronische Schmerzpatienten sind und da wurden Fentanylpflaster oder sonstige Schmerzmittel, die man in Pflasterform verabreichen kann, wurden verordnet und aus welchen Gründen auch immer, haben die dann verschieden alte, verschieden dosierte Pflaster auf dem Rücken. Und das kann halt auch mal zumindest das Versterben mit erklären. Deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn man den Leichnam mal antritt und gucken, wie es von hinten aussieht. Da kann man
Ja.
auch manchmal Sachen sehen, die man so nicht gesehen hat von vorne.
Du hast es so schön in unserer Vorbereitung mit einem Stickeralbum aus Fentanylpflastern beschrieben und ich musste sehr schmunzeln, als ich das erste Mal gelesen habe. Und wahrscheinlich ist es genau das. Also vielen, vielen Dank für den Hinweis.
Deswegen auch wieder gesunder Menschenverstand oder wenn euch was komisch vorkommt und man hat die Telefonnummer des Hausarztes oder der Hausärztin, mal kurz anrufen und nachfragen, erleichtert euch auch die Arbeit.
Ja, glaube ich. Und uns hören ja auch Hausärzte, das weiß ich. Zumindest einen kenne ich auch persönlich.
Okay,
Genau, also
also
gut,
dieser
dass du
eine
sagst.
Hausarzt, der weiß das denn jetzt?
Richtig, richtig. Er behandelt auch meinen Papa, also ganz liebe Grüße gehen raus an die Kollegen in Niederweimar. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf, deswegen. Das waren jetzt super viele Informationen auf einmal und deswegen möchte ich das gerne einmal zusammenfassen.
Gerne.
Wichtigste Hauptaufgabe der Leichenschau ist das Feststellen des Todes. Und dafür brauchen wir sichere Todeszeichen. Sichere Todeszeichen haben wir mit der Leichenstarre, toten Flecken, der Fäulnis. Mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen sind natürlich auch sicher. Die erfolglose Reanimation über 30 Minuten und der Hirntod. Unsichere Todeszeichen sind zum einen die Pulslosigkeit, die lichtstarren Pupillen, die Areflexie, die fehlende Atemtätigkeit, die Abkühlung und die sogenannte Leichenblässe. Ursachen dafür, also für unsichere Todeszeichen, kann man in der AEIOU-Regel finden. Die ist nicht zu verwechseln mit der intensivmedizinischen AEIOU-Regel, die uns ja zu einer Indikation zur Dialyse irgendwie immer beigebracht wird. Daran habe ich nämlich am Anfang gedacht. Ich möchte die auch noch einmal wiederholen, damit wir das einfach auch nochmal gemacht haben. Die Indikation zu einer Dialyse ist A für Azidose, E für Elektrolytentgleisung, da respektive an das Kalium gedacht. I für Intoxikationszeichen, O für Overload, also die Überwässerung und U wie Uremie. Jetzt aber nochmal zur rechtsmedizinischen AEIOU-Regel. Da haben wir einmal für A die Anämie, die Anoxämie und den Alkohol. E für Epilepsie und Elektrizität bzw. ein Blitzschlag. I für Injury, da an das SHT gedacht. O für Opium, stellvertretend auch für andere Betäubungsmittel und zentral nervös wirksame Medikamente. U für Uremie, da haben wir die Übereinstimmung zum intensivmedizinischen AEIOU zur Indikation zur Dialyse. Und da ist es so, also bei der Leichenschau generell nochmal, wenn eine Leichenschau am Ort des Auffindens nicht möglich ist, dann kann ein Transport erwogen werden. Und zur Leichenschau selbst, es müssen alle Körperhüllen inspiziert werden für eine vollständige Leichenschau. Petechien können eine Gewalteinwirkung am Hals identifizieren oder dafür sprechen. Da nochmal an die Strangulation gedacht. Der Leichnam ist unbedingt zu drehen. Da müssen wir nämlich einfach nach Einstichstellen oder Fentaflastern suchen. Natürlich ist es im Rettungsdienst so, dass man eine vollständige Leichenschau aufgrund der zeitlichen Komponente in der Regel nicht schafft. Und deshalb bezieht sich das alles jetzt auf die endgültige und nicht die vorläufige Leichenschau, beziehungsweise das Feststellen des Todes mit einer Todesbescheinigung.
Genau.
Ganz wichtiger Hinweis, es darf immer irgendwie gut dokumentiert werden und natürlich auch mitgedacht werden. Gerade an dieser Stelle würde ich jetzt gerne nochmal auf die vorläufige Todesbescheinigung und deren Regelungen in den einzelnen Bundesländern eingehen wollen. Wie ist es wo geregelt und was muss man beachten, wenn man als Notarzt oder Notärztin, und darum soll es ja heute auch unter anderem gehen, unterwegs ist und tätig ist? Und jedes Bundesland hat da ein Gesetz oder eine Verordnung und da ist dann auch geregelt, was passieren muss, wenn du Notärztin tätig bist und dann eben doch einen Toten hast, bei dem du den Tod feststellen musst. Die meisten Bundesländer haben eine Regelung, die eine vorläufige Todesbescheinigung vorsieht und man dann eine endgültige Leichenschau in die Wege leitet. Und aus zeitlichen Gründen möchte ich nicht auf jedes Bundesland einzeln eingehen, aber ihr findet natürlich die einzelnen Regelungen für jeweils euer Bundesland dann wie immer in unserem Artikel über das heutige Thema, den wir dann zur Hauptfolge veröffentlichen werden und euch natürlich auch zur Verfügung stellen werden. Und wie immer gilt, wir helfen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben das aber nach bestem Wissen und Gewissen für euch auf jeden Fall nachgeschaut. Die Vorgaben zu kennen ist meines Erachtens deswegen auch noch wichtig, dass man, wenn man als Freelancer, Notarzt oder Notärztin mal irgendwo in einem anderen Bundesland als sonst unterwegs ist, so wie Johannes, dass man dann eben auch weiß, wie es dort geregelt ist. Und jetzt denken wir uns aber wieder vom Rettungsdienst zurück in die Klinik oder eben die Praxis, da, wo wir endgültige Scheine ausfüllen müssen. Exemplarisch habe ich einen aus Hessen mitgebracht, weil ich ja, wie ihr wisst, in Hessen arbeite. Und ich möchte jetzt von dir wissen, Marie, was gibt es hier zu beachten? Wie machen wir das denn korrekt und richtig?
Gerne. Also das Wichtigste, bevor wir überhaupt mit der Todesbescheinigung oder dem Leichenschauschein, das ist dasselbe, anfangen, nehmt euch, vor allem bei den ersten Malen, aber eigentlich sollte man das immer machen, nehmt euch Zeit, um das auszufüllen. Weil man übersieht gern mal was, da muss hier noch ein Kreuzchen hin oder da fehlt noch irgendwas und es ist echt lästig, wenn man dann hat alles ausgefüllt, hat alles so im Prinzip auch schon so im Kopf abgeschlossen und dann kommen irgendwelche Nachfragen, ob es das Gesundheitsamt ist, das anruft und irgendeine Nachfrage hat. Polizei könnte anrufen, es könnte aber auch der leichenschauende Arzt oder die leichenschauende Ärztin im Krematorium, Stichwort zweite Leichenschau vor Kremation, könnte rückrufen, weil er oder sie Fragen hat. Das ist alles möglich, deswegen füllt's lieber in Ruhe aus. Ich weiß, das ist im Klinikalltag immer schwierig oder auch im Rettungsdienst, auch bei der vorläufigen Todesbescheinigung. Natürlich sollte die auch ordentlich, also sorgfältig ausgefüllt werden. Deswegen ist es immer lästig, wenn man das nachher vielleicht sogar noch mal neu ausstellen muss, weil irgendwas komplett falsch gelaufen ist.
Auf
Noch ein
der, das
Tipp?
habe ich eben auch vergessen, entschuldige, auf
Ja.
der vorläufigen Todesbescheinigung, da haben wir ja meistens dann eigentlich die Identifikation des Patienten, ne, und welche der sicheren Todeszeichen vorliegen, aber jetzt nicht noch wirklich viele weitere Angaben im Vergleich
Nee,
zu dem,
ja, genau.
genau.
Da steht nicht viel drauf, aber jetzt komme ich nämlich zu meinem nächsten Tipp. Leserlich in Druckbuchstaben schreiben. Stichwort soll, also es soll sorgfältig ausgefüllt werden, ist ja auch ein offizielles Dokument. Und wenn auch bei der vorläufigen Todesbescheinigung schon der Name der verstorbenen Person nicht zu lesen ist, wird es halt schwierig. Und deswegen in Ruhe leserlich ausfüllen, weil es halt auch als offizielles Dokument, also das wird ja auch an Gesundheits- bzw. Standesamt weitergegeben zur weiteren Bearbeitung. Da geht es ja auch darum, dass man mit diesem Dokument wird ja auch quasi offiziell anerkannt, dass diese Person verstorben ist. Und deswegen ist es halt auch echt wichtig, dass es ordentlich leserlich ausgefüllt ist. Und fangen wir gleich an. Stichwort leserlich ausfüllen. Wer ist diese Person? Die Personalangaben. Wenn diese Person nicht bekannt sein sollte, das kann ja auch mal vorkommen. Also gerade im Rettungsdienst kann es auch mal vorkommen, dass eine Person liegt, die hat keine Ausweispapiere dabei und ihr wisst einfach nicht, wer das ist. Ist diese Person nicht bekannt, dann schreibt es auch bitte genauso rein. Das gilt auch für alle weiteren Teile der Bescheinigung, wenn irgendwo was ist, was ihr nicht beantworten könnt. Zum Beispiel ist auch bei der Todesursache, wenn ihr sagt, ich habe keine Ahnung, was die Vorerkrankungen sind, schreibt ihr rein, Vorerkrankungen nicht bekannt. Ihr müsst euch nichts aus der Nase ziehen, ihr müsst euch da auch noch nicht unter Druck gesetzt fühlen, aber wichtig, kommuniziert es einfach klar, ich weiß es nicht. Also jetzt egal, ob es Identifikation ist oder sonst irgendwas, wenn man es nicht weiß, kann man es gerne auch so hinschreiben, einfach damit klar ist für alle Beteiligten, dass es nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt. Dann geht's weiter. Stichwort Identifikation. Da wird meistens gefragt, woher ich die Person kenne, also wie die Identifikation stattfinden konnte. Dann ist meistens, kann man ankreuzen, aus eigener Kenntnis, Angaben Dritter, Einsicht in Personalausweis oder in persönliche Dokumente und unbekannt oder nicht bekannt. Ja, das ist klar. Kann man in der jeweiligen Situation, kann man das ja meistens angeben. Woher weiß ich, wer das jetzt sein sollte? Macht man einfach ein Kreuzchen, ist die Sache abgeschlossen. Kann ich schon mal spoilern? Wenn die Person nicht bekannt ist, müsst ihr die Polizei rufen, weil ihr könnt nur, wenn die Person bekannt ist, auch die Todesbescheinigung vollständig ausfüllen und im Prinzip dann auch den Fall abschließen. Aber sobald die Person euch nicht bekannt ist, müsst ihr die Polizei rufen, damit die auch nachermitteln können, im besten Fall, wer das jetzt überhaupt gewesen ist. Es ist nicht eure Aufgabe, jetzt zu ermitteln, wer das denn jetzt gewesen sein könnte. Wenn ihr eure Leichenschau macht, wisst nicht, wer das ist, ruft ihr bei der Polizei an und sagt, okay, hallo, ich habe hier Leichenschau gemacht, ich weiß nicht, wer diese Person ist, könnt ihr bitte kommen, weil das ist dann nicht mehr eure Aufgabe.
Okay.
Genau. Als nächstes ist der Zeitpunkt des Todes anzugeben. Das Gesundheitsamt wünscht sich das gern oder Standesamt, dass man da minutengenau sagen kann, wann die Person verstorben ist. Das geht auf Intensivstation vielleicht noch ganz gut. So in der freien Wildbahn ist das nicht immer der Fall, wenn man jetzt irgendwo hinzugerufen wird. Deswegen gibt es neben der Möglichkeit, den genauen Zeitpunkt anzugeben, kann man auch den Zeitpunkt der Leichenauffindung, nicht des Todes, sondern der Leichenauffindung angeben. Das ist meistens der Person benachrichtigt, dass da jemand liegt, möglicherweise tot. Da kann man sagen, wann haben sie den dann gefunden oder die Person gefunden. Es gibt auch noch in manchen Bescheinigungen einen möglichen Zeitraum des Todes. Das ist halt immer schwierig. Natürlich kann man sagen, okay, die Nachbarin sagt, ich habe die Frau Meier zuletzt vorgestern gesehen und jetzt heute hat die Nachbarin mal an der Tür geklopft und hat nicht aufgemacht. Dann hat sie Polizei gerufen und die Tür wurde geöffnet und so weiter und so fort. Natürlich kann man diesen Zeitraum angeben, dass zwischen dem letzten lebenden Antreffen und dem Auffinden der Leiche irgendwann der Tod eingetroffen sein sollte. Kann man auch noch so eintragen, aber im Prinzip ist halt alles dazwischen reine Spekulation. Und die Eingrenzung des Todeszeitpunktes würde ich jetzt auch eher Rechtsmedizinern überlassen, wobei auch uns das nicht immer ganz leicht fällt, weil auch wir jetzt nicht einfach kommen. In Krimis kennt man das ja öfter mal. So also der schlecht gelaunte Rechtsmediziner steigt aus seinem Auto, geht einmal um die Leiche rum, ne, tippt vielleicht einmal im Fuß dran und sagt dann, gestern Abend 20 nach 10 verstorben. Das entspricht leider nicht der Realität. Es wäre schön, wenn wir das so könnten. Nee, wir haben auch eine relativ komplexe Methode, und zwar ist das die Methode nach Henske. Da werden verschiedene Parameter erhoben. Wir messen die tiefe rektale Körpertemperatur. Wir messen die Umgebungstemperatur, also in unmittelbarer Umgebung des Leichnams. Die Bekleidungssituation muss beachtet werden. Oder auch liegt der Leichnam im Bett und ist mit einer dicken Federdecke bedeckt oder liegt die Person auf dem kalten Steinboden oder vielleicht sogar in fließendem Wasser. Das sind alles Faktoren, die das Auskühlen des Leichnams natürlich beschleunigen oder auch verzögern können. Und auch wir kommen dann am Ende nur zu einem Zeitraum, in dem der Tod eingetreten ist. Und wir können nicht sagen, der ist genau dann und dann verstorben. Das wäre oftmals den Ermittlungsbeamten natürlich eine größere Hilfe, wenn wir das genau sagen könnten, aber es geht leider nicht immer. Mein geschätzter Kollege, der auch die guten Beispiele immer hat, der forscht auch zu diesem Thema. Der könnte jetzt aus dem Stand, glaube ich, mehrere Pin-Up-Docs-Folgen damit füllen. Dann wird es aber schon echt sehr speziell. Da bin auch ich meistens irgendwann raus, weil ich einfach so denke, boah, das da ist auch für mich jetzt echt eine Nummer zu groß, weil das schon sehr, sehr spitzfindige Sachen sind. Ist halt auch echt ein Riesenfeld in der Rechtsmedizin. Genau, also deswegen Todeszeiteingrenzung würde ich mich jetzt als leichenschauende Ärztin, würde ich mich dazu nicht hinreißen lassen. Auch wenn es oftmals vorkommt, das sind oftmals so kritische Momente, wo die Polizei möchte das gerne so, ja, können Sie es nicht genauer sagen? Und dann muss man einfach sagen, nee, ich weiß es nicht. Aber bevor man sich zu irgendeiner Spekulation hinreißen lässt und das auch nachher in der offiziellen Todesbescheinigung drinsteht, würde ich lieber sagen, ich kann es nicht sagen. Also ehrlich, wert am längsten und fertig. Dann geht's weiter mit dem Ort des Todes. Der Sterbeort muss nicht zwingend der Auffindeort sein, klar, aber in der Regel kann man den Sterbeort halt angeben. Wenn man aber sagen kann, naja, ich glaube nicht, dass er dort verstorben ist, aus welchen Gründen auch immer, kann man auch einfach statt des Sterbeortes gibt es auch meistens noch ein Feld, an dem man den Auffindeort angeben kann und dann wird einfach das angegeben. Das ist ganz einfach. Dann kommt in den meisten Todesbescheinigungen die Todesart. Achtung, Todesart ist nicht die Todesursache. Ich darf da kurz zu ausholen, weil das gerne ein beliebter Fehler sowohl unter Studierenden ist, als auch später so unter praktizierenden Ärztinnen und Ärzten.
Lass es sagen, wie es ist. Wir sind da nicht gut drinne. So.
Ja, also sag mal, die meisten haben an der Stelle in der Rechtsmedizin-Vorlesung geschlafen. Sagen wir es mal so. Und zwar ist es so, die Todesursache, das ist halt im Prinzip der medizinische Begriff. Aus welchem medizinischen Grund ist diese Person nun verstorben? Die Todesart ist ein juristischer Begriff. Und da geht es im Prinzip um die Einschätzung. Für die Juristen relevant, ist es was, was wir weiter verfolgen müssen? Also ist es eine juristisch relevante Ursache, Stichwort irgendwie Gewaltverbrechen oder sonstiges, die wir weiter verfolgen müssen. Ja, und deswegen gibt es bei der Todesart drei Entitäten, die zu unterscheiden sind. Natürlich jedes Versterben aufgrund einer inneren Erkrankung. Nicht natürlich ist Achtung, jedes von außen einwirkende Ereignis oder von außen einwirkender Umstand. Ich spreche extra nicht von einer von außen einwirkenden Gewalt, weil das natürlich alle denken. Nicht natürlich heißt direkt Gewaltverbrechen, Kriminalpolizei und so großer Auflauf. Nee, es können ganz viele verschiedene Ursachen sein, die eine nicht natürliche Todesart bedingen. Zum Beispiel kann das natürlich neben der von außen einwirkenden Gewalteinwirkung, kann das auch sein ein Suizid, also eine selbst zugefügte Gewalteinwirkung, egal in welcher Art Suizid erfolgt ist. Es kann auch ein Unfall sein, also ein Verkehrsunfall oder der Treppensturz ist auch ein Unfall und deswegen eine nicht natürliche Todesart. Da muss niemand nachgeholfen haben, man muss einfach auf Socken auf der Treppe ausgerutscht sein und ist einfach blöd gestürzt, gilt auch als nicht natürlich. Ich meine, auch der Stromunfall, das Wort Unfall ist schon mit drin, ist auch eine nicht natürliche Todesart. Jede Form der Vergiftung, egal ob das jemand anderes war oder ob ich das selbst war und ob das beabsichtigt oder unbeabsichtigt war, ist auch eine nicht natürliche Todesart. Man muss sich merken, jedes von außen einwirkende Ereignis, das dazu geführt hat, dass die Person verstorben ist, muss im Endeffekt dann nicht natürlich angeordnet werden beim Stichwort Todesart. Noch ein Ding dazu, das ist immer eine ganze Kausalkette und man muss immer überlegen, was war der Anfang der Kausalkette. Dann kann das auch sein, dass der Anfang Jahre zurückliegt. Wir haben da so das, so ein Paradebeispiel. Wir haben jetzt jemand liegen, der ist verstorben und zwar an einer Pneumonie. Jetzt sagt man, okay, unmittelbare Todesursache, also der medizinische Aspekt ist Todesursache, sagen wir, der ist verstorben an einer respiratorischen Insuffizienz. Das ist die Frage, okay, woher hatte er diese Insuffizienz? Die hatte er durch eine Pneumonie. Gut, woher war die Pneumonie? Die Pneumonie war eine Aspirationspneumonie, weil diese Person Schluckstörungen hatte. Jetzt natürlich die Frage, woher kommen die Schluckstörungen? Ja, dann bringt man in Erfahrung, war ein Schädelhirntrauma und das Schädelhirntrauma war die Folge einer Kneipenschlägerei vor 25 Jahren. So, und jetzt fängt aber die Kausalkette nicht damit an, dass der sich verschluckt hat und deswegen seine Pneumonie entwickelt hat. Nee, die fängt leider mit der Kneipenschlägerei vor 25 Jahren an. Und deswegen ist das, obwohl die Person im ersten Moment, wo man sagt, naja klar, respiratorische Insuffizienz, ne, ist eine innere Ursache, ist er dran verstorben. Nee, die respiratorische Insuffizienz fängt aber vor 25 Jahren an. Und deswegen ist es eine nicht natürliche Todesart. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen vor 25 Jahren und dann muss man so weit zurückdenken. Das ist gemein und wir haben dann oft den Einwand von StudentInnen, dass sie sagen, Moment mal, woher soll ich denn das wissen? Ja klar, wenn ihr das nicht wisst, dass da vorher eine Schlägerei war und euch niemand sagen kann, dass da vorher eine Schlägerei war, füllt ihr die Todesbescheinigung nach bestem Wissen und Gewissen aus und dann kann es auch mal sein, dass ihr ohne das zu wissen als Todesart natürlich hinschreibt. Ja?
Klar.
Ihr könnt es ja nicht ahnen. Ja? Aber wenn ihr davon wisst, dann müsst ihr das natürlich auch wahrheitsgemäß so reinschreiben und dann ist es eine nicht natürliche Todesart und es ist in der Folge, das darf ich auch schon mal spoilern, dann die Polizei zu verständigen.
Auch wenn der jetzt bei mir auf der Intensivstation verstorben ist, sozusagen, muss ich einmal noch zu mir die Polizei holen.
Sobald ihr nicht natürlich oder ungeklärt, das wäre jetzt noch schnell, um es abzuschließen, die dritte Möglichkeit, wenn ihr nicht wisst oder wenn ihr überhaupt nicht unterscheiden könnt, ob diese Person aus innerer Ursache oder aus einer aus einwirkenden Ursache verstorben ist, also ob ihr jetzt, ihr habt weder Anhaltspunkte dafür auf natürlich oder nicht natürlich, dann sagt ihr einfach, okay, ich sag ungeklärt, weil ich keine Ahnung habe. Und sobald ihr ungeklärt oder nicht natürlich angekreuzt habt, müsst ihr die Polizei benachrichtigen. Ihr müsst nicht die Kripo anrufen, es reicht, wenn ihr die zuständige, es das heißt oftmals in diesen Gesetzestexten, die zuständige Ortspolizeibehörde informiert. Und die leiten dann alles weiter in die Wege.
Okay, und jetzt nochmal, um auf dein Beispiel nochmal zurückzukommen. Die Schlägerei. Sagen wir, die Schlägerei wäre jetzt aber ein Treppensturz gewesen, weil eine Schlägerei beinhaltet ja auch irgendwie sozusagen so eine wirkliche Gewalt von jemand anderem, ne? Und die Treppe wäre ja jetzt, ich bin blöd mit meinen Socken ausgerutscht, fall die Treppe runter und habe Schluckbeschwerden. Dann wäre das genauso im Endeffekt ein nicht natürlicher Tod, richtig?
Genau. Und
Genau.
auch in diesem Fall müsstet ihr die Polizei benachrichtigen. Das Ding ist, wenn ihr die anruft und sagt dann direkt, wir haben nicht natürlich attestiert, weil und erläutert denen das kurz am Telefon, dann ist die Sache halt auch schnell abgeschlossen, ja? Es wird meistens so sein, dass sie das nicht so cool finden, weil ich meine, es ist halt echt, ne, müßig, dann deswegen zum Beispiel jetzt auf Intensiv zu kommen, die
Klar.
Todesbescheinigung anzugucken, weil die müssen dann ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren in Gang setzen und dazu gehört halt auch, dass sie sich den Leichnam angucken, die sich die Unterlagen angucken. Achtung, ihr müsst denen nicht alle Unterlagen geben, Stichwort ärztliche
Datenschutz.
Pflicht, da unterliegt der nämlich immer noch. Ja, also den ermittelnden BeamtInnen relevante Informationen geben. Also zum Beispiel, ihr sagt dann, Person ist daran gestorben und jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt den Sturz oder die Schlägerei vor 25 Jahren. Einfach das sind Infos, die die brauchen. Das gibt ihr denen mit, aber die komplette Krankengeschichte müsst und dürft ihr denen gar nicht geben, ohne dass die irgendwie einen Beschluss mitbringen von Staatsanwaltschaft, dass sie irgendwas beschlagnahmen dürfen.
Okay, gut zu wissen.
Das ist immer so ein Problem. Da darf ich an dieser Stelle aber auch direkt schon mal einen anderen Podcast empfehlen. Und zwar ist das der von Amboss, ein Podcast vom Chef des Instituts für Rechtsmedizin in Köln. Da geht es um das Thema Leichenschau und da wird auch ganz viel darüber gesprochen, dass es immer wieder so Reibungspunkte, Zusammenhang Leichenschauende Ärztin, Leichenschauender Arzt mit Verwandten oder auch Polizei und so weiter. Der gibt es immer wieder. Und da wird auch ganz gut drauf eingegangen, weil es könnte man ein eigenes Thema drüber machen, welche Probleme es rund um das Thema Leichenschau mit den verschiedenen Beteiligten.
Ja, das glaube ich. Also, ich habe den Podcast auch gehört, in der Tat relativ kurz nachdem ich hier ins PJ gekommen bin, glaube ich, wenn der denn so lange schon existiert. Ich musste auf jeden Fall, bin ich immer viel hin und her gefahren, da höre ich meistens Podcasts. Und da war es dann auch wirklich sehr, sehr spannend, was die alles erzählt haben. Ja, aber sehr interessanter Podcast auf jeden Fall.
Ja, also ich muss auch sagen, Professor Rothschild, das ist der Institutsleiter aus Köln, der erklärt das auch wirklich sehr gut. Das ist wirklich eine Empfehlung, sich das anzuhören, weil man da auch echt eine Menge mitnehmen kann, so für die eigene Praxis später.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Entschuldige,
Ja,
ich unterbreche
das
dich so
macht gar
oft.
nichts. Das macht gar nichts. Aber wir kommen zurück. Wir haben ja extra unser Skript, damit wir unseren roten Faden nicht verlieren.
Genau.
Stichwort zuletzt behandelnder Arzt, habe ich ja eben schon mal gesagt. Es ist nicht nur gut, wenn man diese Person anrufen und fragen kann, hör mal, was liegen denn für Vorerkrankungen so bei dieser Person vor? Es ist auch ganz gut, wenn der Arzt oder die Ärztin bekannt ist, wenn man das auch in die Todesbescheinigung reinschreibt. Wenn es nämlich später noch Fragen gibt, dazu zählt auch übrigens der zuletzt behandelnde Arzt, was ich eben schon sagte, auf Station. Weil zum Beispiel, da kann ich nur von mir selber sprechen, ich habe auch Leichenschau vor Kremation gemacht. Das ist in den meisten Bundesländern nämlich auch Pflicht, dass eine zweite Leichenschau vor Kremation gemacht wird. Und das läuft meistens so, man kommt dann in diese riesigen Kühlräume im Krematorium, guckt sich die Todesbescheinigung durch, ob da irgendwas schon merkwürdig ist. Und dann werden die zugehörigen Särge geöffnet, Leichnam wird angeguckt, wird angedreht, wird auch im Prinzip auch nochmal komplett drüber geguckt. Und da kam es öfter vor, dass auf der Todesbescheinigung, das sah eigentlich ganz gut aus. Also was da so von der Kausalkette, welche Vorerkrankungen da waren, hat man sich eigentlich nichts mehr gedacht. Und ich erinnere mich an einen Fall, wir öffnen den Sarg, es sollte eine betagte Dame sein, war von den Todesursache und Erkrankung wirklich überhaupt nichts merkwürdig und wir gucken da rein. Und die Dame hatte ein ausgeprägtes Monokelhämatom. Das heißt, die hatte einen riesigen blauen Fleck rund um das linke Auge, hatte noch schön eine Quetschrisswunde über der Augenbraue. Die war noch so blutverkrustet. Es sah also alles ganz wild aus. Und ich habe dann 30 Minuten meiner Zeit damit verbracht, zu telefonieren, bis ich den ärztlichen Kollegen aus dem Krankenhaus, der für die Behandlung der Dame maßgeblich zuständig war, erreichen konnte, was ja auch nicht immer möglich ist. Oft ruft man dann an, heißt, ach so, nee, der ist leider im Frei. Oder, ah, da rufen sie jetzt gerade falsch an, hat Urlaub und so. Da kann ich jetzt zu sagen. Und letztendlich war nach 30 Minuten Telefonat zu erfahren, ja, die Dame ist 2 oder 3 Tage vorher gestürzt, aus dem Bett, Kopf gestoßen. Sie haben die komplett neurologisch, war sie unauffällig. Die haben noch ein CCT gemacht. Es war also nichts. Es gibt keinen Anhalt darauf, dass der Sturz irgendwie mit dem Versterben in Zusammenhang stehen könnte. Ja, hätte man vielleicht in die Todesbescheinigung schreiben können. Dann hätte das, sagen wir mal, ein bisschen Arbeit erspart. Ja, das ist nämlich immer so, ist immer ganz gut, wenn man das noch irgendwo reinschreibt. Man hat bei dem Feld Todesursache, kommen wir auch nachher nochmal drauf, klar schreibt man da seine stichpunktartig die Kausalkette hin, was war der Ursprung der Erkrankung und so weiter und woran ist er letztendlich verstorben. Aber wenn man sowas hat, wie zum Beispiel Sturz unmittelbar vor dem Versterben, man kann sicher sagen, der hat damit nichts zu tun, dann kann man das auch irgendwo hinschreiben, irgendwie so Sturz 2 Tage zuvor wurde abgeklärt, hat keine Relevanz. Das reicht einfach. Man muss da keinen riesen Roman zuschreiben, aber so ein paar Stichpunkte dazu ist immer echt ganz dankbar.
Jetzt muss ich dich doch noch mal unterbrechen, obwohl wir
Gerne.
schon bei unseren Todesursachen sind, aber weil ich das gerade so spannend finde.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, Sturz vor 2 Tagen, der Sturz ist abgeklärt worden, es war alles unauffällig, ja, und wir haben jetzt jemanden, der trotzdem irgendwie reanimationspflichtig im Bett vorgefunden wird und der wird dann noch reanimiert und man kriegt ihn nicht wieder und diese Person verstirbt. Wissen wir aber ja nicht. Also ich denke da persönlich dann immer sofort an der LAE. Und die können wir ja dann nicht unbedingt ausschließen. Und dann wäre ja vielleicht schon der Sturz wiederum ursächlich. Oder verstehe ich das gerade falsch?
Nee, könnte schon sein. Und deswegen Dann könntest du aber auch bei der Todesursache hinschreiben, könntest sagen, dass es nicht weißt, aber Verdacht auf, ja, LAE. Aber dann kannst du bei der Todesart später, könntest du dann aber ja nicht sagen, okay, möglicherweise steht der Sturz als aus dieser Kausalkette im Raume, dann fällt der natürliche Todesart schon weg.
Richtig,
Dann
genau.
entweder kreuzt du nicht natürlich an, weil du sagst, ich habe einen Anhaltspunkt darauf, dass der Sturz der Ursprung ist, oder du kreuzt ungeklärt an, weil du sagst, ich kann es nicht sicher sagen. Und dann stößt du halt damit wieder das Todesermittlungsverfahren an, was im Übrigen nicht heißt, dass da automatisch jetzt obduziert wird. Nein, die Polizei kommt, die sammeln Informationen, was war die Vorgeschichte und so weiter und so fort, geben das weiter an die Staatsanwaltschaft und die entscheiden dann, ob eine sogenannte gerichtliche Leichenöffnung erfolgen sollte, um der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Oder wenn die sagen, nee, wir haben jetzt genug Informationen zusammen, da ist jetzt für uns nicht weiter der Sache nachzugehen, wir belassen es dabei und die Person kann einfach beigesetzt werden. Das ist dann aber nicht mehr eure Sache, ja. Aber das ist halt wirklich, wenn du sagst, ich kann es nicht sicher sagen, schreib das auch bei der Todesursache so rein, ja, dass du es nicht weißt. Ich habe auch schon mal eine Leichenschau gemacht, da ist ein junger Mann auf der Arbeit einfach tot umgefallen. Ja, ich hatte zwar einen Verdacht, aber ich habe gesagt, ich kann es nicht sicher sagen, am ehesten Verdacht auf. Ich bekam sogar, das muss ich sagen, einen unschönen Anruf vom Gesundheitsamt, weil die wollten natürlich wissen, was jetzt die genaue Todesursache ist, weil es gibt ja auch die Todesursachenstatistik. Und dann habe ich aber gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es nicht sagen. Es gibt zwar keinen Anhalt dafür, dass da jetzt irgendwie, also es gab, die Polizei war auch schon, die haben auch schon rumgefragt und die Verwandten und so, aber ich konnte trotzdem nicht sagen, welche innere Ursache es jetzt genau gewesen ist. Habe ich halt so reingeschrieben, fertig. Genau. Um nochmal schnell sichere Zeichen des Todes, brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß drüber quatschen, haben wir ja eben schon gesagt. Aber da muss man halt eben ankreuzen, was man jetzt festgestellt hat, ob es jetzt Leichenflecken sind oder Leichenstarre, Fäulnis und so weiter. Was ihr vorliegen habt, kreuzt da an. In manchen Bescheinigungen steht noch so weitere Ausführungen und dann sind dann manche dann noch so, fühlen sich, glaube ich, genötigt oder denken, das gehört dazu, dass man diese unsicheren Todeszeichen, über die wir schon gesprochen haben, dass man die noch dazu schreibt. Im Prinzip könnt ihr euch die Zeit und die Kugelschreibermine sparen. Es ist irrelevant, ja. Wenn ihr sichere Todeszeichen habt, die unsicheren interessieren in dem Moment echt niemanden mehr. Andererseits, wenn ihr nur unsichere habt, logischerweise dürft ihr die Person nicht für tot erklären, aber das wissen wir jetzt ja schon.
Richtig, das haben wir schon gelernt.
Sehr gut, das ist gut. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Todesursache. Meistens ist ja so eine Tabelle und dann steht ganz oben unmittelbar zum Tode führende Erkrankungen. Dort wird man jetzt, wenn wir nochmal auf unsere Kneipenschlägerei kommen, hatten wir ja eben schon, schreibt man hin unsere respiratorische Insuffizienz. Darunter steht dann als Folge von, also welche Krankheit ging dem voraus, also sagen wir, dem ging voraus die Aspirationspneumonie. Und dann geht das nochmal weiter als Folge von und dann sagt man Schluckbeschwerden, also SAT mit Schluckstörungen oder Schluckbeschwerden. In unserem Fallbeispiel sollte dann auch bitte die Kneipenschlägerei beziehungsweise jetzt der Treppensturz, über den wir eben gesprochen haben, sollte auch dabei stehen, damit es auch klar ist, der Kausalzusammenhang. Wie gesagt, ihr dürft auch gerne den Platz, der dort ist, nutzen. Ihr müsst jetzt nicht versuchen, irgendwie euch so kurz zu fassen, dass das in das mini kleine Kästchen reingeht. Nicht jeder schreibt in mini kleinen leserlichen Buchstaben. Nutzt den Platz und schreibt das auch aus, so gut es geht, damit es einfach nachvollziehbar ist. Also ich im Krematorium war immer sehr dankbar, wenn man es nachvollziehen konnte und ich gehe davon aus, dass alle weiteren Personen, die diese Todesbescheinigung später in der Hand haben und irgendwie nachvollziehen sollen, was da los gewesen ist, sind immer alle sehr dankbar, wenn man das nachlesen kann. Es muss, wie gesagt, ihr müsst nicht in großen Romanen schreiben. Es reicht, wenn stichpunktartig klar ist, woran ist diese Person verstorben. Und merkt euch einfach, schreibt es so auf, dass jemand, der diese Person nicht kennt, trotzdem eine Vorstellung davon hat, wie es zu diesem Tod gekommen ist. Weil ich auch schon mal hatte, dass ich vom Krematorium aus die Leute anrief und dann kam als Antwort, ja, das steht doch in den Unterlagen. Und dann, als ich dann gesagt habe, ja, aber die habe ich nicht, ich habe nur die Todesbescheinigung, sagte der Kollege damals am Telefon, ja, wie, was ist denn die Krankenakte? Dann habe ich gesagt, ja, die ist bei Ihnen im Krankenhaus, die habe ich ja nicht. Ja, da, viele Leute setzen das so voraus, es ist ja klar, woran der gestorben ist oder die Vorgeschichte, klar. Ja, als behandelnde Ärztin, ne, der behandelnde Arzt ist mir das natürlich klar, aber wenn ich die Person nicht kenne, kann ich es halt nicht wissen.
Ja, klar. Ja,
Ja.
klingt total
Sollte man
logisch.
immer so sich im Kopf behalten. Genau. So, dann gibt es auch noch andere wesentliche Krankheiten, die nicht mit dem Versterben in Zusammenhang stehen. Wenn man das natürlich weiß, was im Krankenhaus natürlich öfter der Fall ist, wenn jemand noch eine Hypertonie hatte oder einen Diabetes, der jetzt nichts mit dem Versterben zu tun hatte, kann man noch gerne dazu schreiben, ja, so der Vollständigkeit halber. Aber wenn man es nicht weiß, muss man sich jetzt da, also meiner Meinung nach, nicht völlig verausgaben, um das noch irgendwie in Erfahrung zu bringen. Dann gibt es immer noch die Frage, wenn es jetzt ein Unfall vorliegt oder eine Verletzung, die mit dem Tod im Zusammenhang stehen könnte, gibt es je nach Bundesland, gibt es dann Stichpunkte, die man ankreuzen kann, oder es gibt auch Felder, so quasi freier Text, wo man noch so ein bisschen ausführen kann, welche Art von Unfall das war oder ob es da irgendwie noch weitere Informationen zum Unfall oder zur Verletzungsentstehung, ob man das noch konkretisieren kann. Das ist dann noch auszufüllen, auch wieder nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, entweder ankreuzen oder halt den freien Text ausfüllen. Dann gibt es jetzt in der hessischen Todesbescheinigung, ich weiß nicht, wie es bei anderen Bundesländern ist, bei Verdacht auf Vorliegen einer nicht natürlichen Todesart, ist das auch nochmal ein bisschen genauer auszuführen, wie man jetzt darauf kommt. Ja, das ist, wie gesagt, bei jeder Bescheinigung ein bisschen anders. Deswegen ist es jetzt Quatsch, das 16 Mal hier runterzuleiern. Guckt euch am besten eure jeweilige Todesbescheinigung vielleicht, bevor ihr sie das erste Mal wirklich ausfüllen müsst, guckt es euch nochmal an, damit ihr nicht beim ersten Mal ausfüllen so denkt, oh Gott, was muss denn jetzt noch alles reinschreiben? Ja, genau. Das ist dann auch noch auszufüllen. Bitte meistens, also nachvollziehbar und leserlich schreiben, das wäre.
Eine für mich ganz, ganz wichtige Information, die ich jetzt gerade mitgenommen habe, ist auf jeden Fall neben der Unterscheidung zwischen natürlichem und nicht natürlichem Tod, dass wir auf jeden Fall bei jedem nicht natürlichen Tod uns die Polizei mit auf Station holen müssen. Also das ist super, super wichtig und das war mir nicht so parat, deswegen ganz vielen Dank.
Ja, genau. Und jetzt muss ich auch noch was anhängen. Ist mir jetzt echt unangenehm. Ich habe bei der nicht natürlichen Todesart, was da alles dazu zählt, der Tod im Rahmen ärztlicher Behandlung vergessen. Schande auf mein Haupt, weil jedes Versterben im Zusammenhang, also im unmittelbaren Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung, also der Klassiker ist auf dem Operationstisch verstorben, ja, ist eine nicht natürliche Todesart. Achtung, das ist kein Schuldeingeständnis. Also es ist weder so, dass man, wenn man selber irgendwie, ich meine, der Operateur sollte nicht unbedingt selbst die Leichenschau machen. Das sollte bitte ein anderer Ärztin oder Arzt machen. Aber, also wie gesagt, es ist kein eigenes Schuldeingeständnis. Und es ist aber auch nicht so, das gibt es auch öfter, also dass es dann heißt, man hat dann die Kollegen angeschwärzt. So. Dass man so sagt, ja, die haben bestimmt was falsch gemacht und dann kreuze ich mal nicht natürlich an. Nee, wenn es irgendwie im Rahmen der ärztlichen Behandlung passiert ist, egal aus welchem Grund, ist nicht natürlich anzukreuzen. Der Leiter einer Intensivstation hat gesagt, wir machen das ganz bewusst, haben die das im Prinzip bei fast jeder verstorbenen Person, bei denen auf Intensiv angekreuzt, einfach damit sie sagen, wir wollen offen damit umgehen. Ja, das soll alles transparent von unserer Seite aus gestaltet werden. Und im Prinzip oftmals, wenn sie es selber nicht wissen, woran die Person jetzt genau gestorben ist, weil manchmal sagen sie, wir haben auch keine Ahnung, wollten sie auch einfach bewusst dieses Ermittlungsverfahren in Gang bringen, damit es auch wirklich für alle Beteiligten, weil es auch für die Verwandten sehr erleichternd sein kann, für alle Beteiligten geklärt wird. Wie gesagt, es ist nicht immer ein juristischer Fehler dahinter zu vermuten. Es wird auch nicht immer auf eine Obduktion hinauslaufen. Aber es gehört einfach dazu, dass auch eine ärztliche Behandlung, ich meine, nicht umsonst wird aufgeklärt und man muss allen möglichen Behandlungen zustimmen, weil es ja auch ein Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers ist, ist es halt eine von außen einwirkende Kraft oder ein Ereignis. Und deswegen ist auch in diesem Fall nicht natürlich anzukreuzen oder zumindest ungeklärt. Und das ist
Verstehe.
dann halt auch die Polizei zu informieren. Und die kommen dann halt vorbei und gucken sich die Unterlagen an und die gucken sich die verstorbene Person an. Aber es gehört halt dazu.
Jetzt hätte ich dazu ein Beispiel,
Ja.
wo ich dich bitte, das einzuordnen. Und
Ja.
zwar, älterer Herr, sagen wir 75 Jahre, kommt durch den Rettungsdienst schon in die Klinik, hat ein Aneurysma. Ja, ein, von mir aus ein Aneurysma dissekans und hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er das vielleicht auch nicht überleben wird. Geht in den OP und überlebt diese OP wirklich nicht, weil es schon so massiv disseziert ist und das einfach ja auch passieren kann. Jetzt wäre prinzipiell das Aneurysma ja ein natürlicher Tod, würde ich jetzt sagen, richtig? Aber
Du meinst die Todesart. Also
die
quasi,
Todes,
wenn das
genau, nochmal auf die
unbehandelt,
Todesart.
könntest du direkt sagen, kannst es als natürliche Todesart einordnen.
Richtig, wenn er aber jetzt bei uns im OP war und gegebenenfalls sozusagen in der, während der Operation verstorben ist, was kreuze ich dann da bei der Todesart an?
Da kannst du nicht natürlich, beziehungsweise ich würde kreuz ungeklärt an, weil du einfach sagst, er ist uns während der OP verstorben. Aber wenn du bei dem Stichwort Todesursache das genau hinschreibst, aus irgendwie so massiver Blutverlust, weißt du, diese Kausalkette mit den Stichpunkten so klar machst, dass klar ist, okay, da kannst du auch hinschreiben, in Fauste Prognose oder so, also mit in diese Kausalkette rein, dann ist das völlig klar, aber das ist halt das Ding, Todesart ist halt rein diese juristische Unterscheidung.
Okay, nur dass wir es nochmal
Das ist halt immer
sozusagen
schwierig,
wiederholt
weil du
haben.
dann immer die Polizei rufen musst und dann schwingt dann so ein bisschen mit, ja, hat vielleicht doch jemand was falsch gemacht oder, jetzt muss wir die die Polizei auf Stationen kommen. Und es ist halt immer so eine Sache, da kommt es aber auch, glaube ich, auf die Kliniken an, wie das Personal und so, wie Leute halt so auch so im Team miteinander auch mit sowas umgehen. Ja? Dass man einfach weiß, okay, ist auf dem Tisch verstorben, müssen wir melden, die Polizei kommt, niemand hat was falsch gemacht. Ja, oder ob es halt dann direkt so heißt, ob nicht doch was dabei war. Aber im Prinzip, du musst es halt melden.
Okay, ich frage jetzt nochmal ketzerisch, damit es auch jeder mitgekriegt hat. Kann man also bei unmittelbarer Todesursache, wir sind jetzt wieder bei der Todesursache, Multiorganversagen oder Herzstillstand ankreuzen oder beziehungsweise aufschreiben, Marie?
Also bitte kein Herzstillstand. Herzstillstand, also wenn jemand verstirbt, gehe ich davon aus, dass alle irgendwann einen Herzstillstand haben, weil das im Prinzip ja die Endstrecke ist, ja? Und deswegen ist Herzstillstand ist nicht die Todesursache. Also wenn er noch ein, man kann wegen mir noch das Multiorganversagen, wenn man sagt, okay, dann erst ist die Niere ausgestiegen und dann noch die Leber, wenn man das noch so ein bisschen mir verkaufen kann in der Kausalkette, dann geht das noch, das Multiorganversagen. Aber Herzstillstand ist es ja immer am Ende.
Richtig, genau. Darauf wollte ich hinaus, dass du
Genau.
uns das nochmal ganz klar sagst, dass wir euch RechtsmedizinerInnen keine hypertone Krise bereiten.
Danke, das ist sehr nett.
Ja, ich möchte es nochmal gerade zusammenfassen. Und zwar habe ich Folgendes mitgenommen. Man muss auf jeden Fall leserlich schreiben. Der Zeitpunkt des Todes kann auch ein Zeitraum beziehungsweise auch der Zeitpunkt des Auffindens sein, was man dort ankreuzen kann. Außerdem ist es so, dass der Auffindeort und der Todesort unterschiedlich sein können und auch die Todesart und die Todesursache nicht identisch sind. Bei der Todesart unterscheiden wir zwischen natürlich versus nicht natürlich und im Zweifel ungeklärt. Und die Todesursache, das sind die Erkrankungen, die zum Tod geführt haben, wie die respiratorische Insuffizienz bei deinem Beispiel, Marie, mit dem Herrn mit dem SHT. Und hier darf man auch gerne genauere Anmerkungen zum Verlauf machen, damit ein Arzt oder eine Ärztin, die den Leichnam nicht kennt, versteht, wie es zum Versterben überhaupt gekommen ist. Und jetzt nochmal ganz wichtig, der Tod im Rahmen einer ärztlichen Behandlung ist nicht gleichzusetzen mit dem Anschwärzen von KollegInnen oder einem Schuldeingeständnis.
Genau.
Jetzt ist eben nochmal ganz wichtig, wir wollen ja auch was für die Rettungsdienste dabei haben. Was ist denn bei dem Ausfüllen von einer vorläufigen Todesbescheinigung bzw. des Scheins dort noch zu beachten?
Wie ich ja eben schon gesagt habe, das leserliche Schreiben und so, das ist natürlich auch in dem Fall wichtig, einfach weil es halt ein offizielles Dokument ist. Und hier ist noch eine wichtige Anmerkung, das gilt auch für die endgültige, wenn es um seuchenrechtlich relevante Erkrankungen geht oder Meldepflicht. Infektionskrankheiten, dann ist das anzukreuzen und bitte auch zu markieren, um welche Erkrankung es sich handelt. Ja, also aktuell ist es logischerweise bei Covid ein wichtiges Thema, aber auch HIV oder Hepatitis C oder so, das kann allen Personen, die später mit dem Leichnam zu tun haben, noch gefährlich werden. Natürlich ist es so, sobald ein Leichnam tot ist, sind die Krankheitserreger nicht mehr so aktiv wie zu Lebzeiten, aber gewisse Krankheitserreger können auch noch eine ziemlich lange Zeit nach dem Versterben aktiv sein. Und deswegen ist es halt auch einfach für die Bestatter und Bestatterinnen wichtig, dass die das zum Beispiel wissen, dass sie Schutzmaßnahmen ergreifen. Oder auch, wenn es um Verabschiedung durch Angehörige geht, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Also bei Covid ist jetzt ja auch großes Thema, dass Abschied überhaupt nicht möglich ist. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und deswegen ist es halt auch einfach wichtig, dass man sowas auf die Bescheinigung schreibt, damit für alle Leute klar ist, dass sie sich schützen müssen.
Okay, vielleicht kannst du zum Schluss unserer Aufnahme noch einmal ganz kurz zu der Todesart, ungeklärte Todesart, was sagen, wie ich mich dann verhalten muss, gerade auch im Hinblick auf unsere präklinisch tätigen KollegInnen.
Gerne. Und zwar ist es so, also die ungeklärte Todesart habe ich ja eben schon gesagt, wenn ich weder sagen kann, okay, ich weiß genau, das ist natürliche Todesart, weil der aus dieser und jener Erkrankung verstorben ist, oder aber ich habe aber auch keinerlei Hinweise, dass es nicht natürlich sein könnte, dann kann ich ungeklärt ankreuzen. Was auch ein Klassiker ist, eine unbekannte Person, die reanimationspflichtig ist und letztendlich verstirbt. Das heißt, ich habe weder Personalien noch irgendwelche Infos zur Vorgeschichte, also auch Vorerkrankung, gar nichts. Logischerweise ist das so der typische Fall, dass ich ungeklärt ankreuze, weil ich einfach nichts sagen kann. Ja? In dem Fall auch wieder Ortspolizeibehörde benachrichtigen, weil ich ungeklärt ankreuzen musste. Ebenso wie wenn ich die nicht natürliche Todesart ankreuze, muss das auch gemacht werden. Im Rettungsdienst ist das so, also ich weiß, im Saarland war das mal, also ich komme aus dem Saarland, war das mal so, dass dort die Rettungsleitstelle benachrichtigt wurde, dass man sagt, okay, ich war jetzt hier vor Ort, habe vorläufige Todesbescheinigung ausgestellt. Logischerweise ist es ja so, dass Notärzte und Notärztinnen eher zum Retten lebender Personen benötigt werden. Deswegen dürfen sie ja dann wieder weiterfahren. Und in der Regel ist es deswegen ganz sinnvoll. Also entweder ruft man selbst die Polizei an oder man sagt einer Rettungsleitstelle Bescheid, sagt, hör mal, ich habe es bescheinigt, muss jetzt weiter. Und die kümmern sich dann darum, dass eine leichenschauende Ärztin oder ein leichenschauender Arzt wird dann nachgefordert und die machen dann die vollständige Leichenschau. Jetzt ist es so, wenn ihr die Polizei anfordert, weil ihr zum Beispiel sagt, es ist ungeklärt oder nicht natürlich, sollte man nach Möglichkeit am Einsatzort bleiben, um einfach denen auch ein paar Infos zu geben. Ja, was bei einer, in Anführungsstrichen, normalen Leichenschau, bei so einer vollständigen Leichenschau natürlich in der Regel so möglich sein sollte. Im Rettungsdienst ist es eher die Seltenheit, dass man sagt, komm, wir bleiben da noch ein bisschen, das ist jetzt eigentlich nicht der Fall. Aber in dem Fall wäre es ganz gut, auch was wir eben schon hatten, Stichwort Dokumentation. Wenn euch was aufgefallen ist, dokumentiert das. Könnt ihr auch gerne so für euch ein paar Notizen machen, wenn ihr sagt, irgendwas war komisch, dass ihr einfach so euch so eine Gedächtnisstütze macht, falls die Polizei dann nochmal irgendwie sich melden sollte, einfach, dass ihr dann sagen könnt, da ist mir das und das aufgefallen, aber wir mussten die Position verändern, weil zum Beispiel wir noch lebensrettende Maßnahmen durchführen mussten. Dann ist das immer ganz gut, quasi direkt, wenn man es noch frisch in Gedanken hat, wenn man das noch so ein bisschen aufschreibt.
Okay, perfekt. So kenne ich das eigentlich aus unserem hiesigen Rettungsdienst auch. Wir bewachen keine Leichen, war die Aussage unseres ärztlichen Leiters. Aber wenn wir noch da sind, wenn die Polizei kommt, weil wir eben noch dokumentiert haben, dann ist das natürlich auch optimal.
Ja, genau.
Ja, also Marie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbar aufbereitete Thema der Rechtsmedizin. Mir hat das richtig super viel Spaß gemacht und ich habe wirklich ganz, ganz vieles auch mitgenommen. Und als kleiner Teaser für unsere Zuhörer, Marie wird uns auch bei einem weiteren Thema nochmals beehren. Da könnt ihr auf jeden Fall ganz gespannt sein. Also ganz, ganz vielen Dank und dir gebühren natürlich auch die letzten Worte und auch die Verkündung unseres heutigen Codeworts. Also, hau raus!
Also das Codewort ist natürlich ein rechtsmedizinisches oder jedenfalls ein Codewort, was öfter mal in der Rechtsmedizin in den Lehrbüchern zu finden ist. Und zwar lautet es Tierfraß.
Okay.
Und ich kann mich einfach nur bedanken. Es hat echt viel Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ja, und das war die kollaborative Gesamt-Pin-Up-Docs-Team-Sonderfolge aus dem Harz. Ganz herzlichen Dank, Torben und Johannes, dass wir hier alle gemeinsam dieses schöne Wochenende gehabt haben und die inneren Werte sich mal auf die Hauptbühne stellen durften. Das war total schön und ich hoffe, dass euch allen da draußen auch die Folge einfach gut gefällt.
Das hoffen wir alle. Genau,
Ich bin sicher, weil wir großartige Menschen sind.
Schön, dass wir es nochmal genannt haben. Kollektives. Oh. Okay, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns natürlich auch ein bisschen Geld in den Hut schmeißen, gerade auch wenn man die CME-Punkte in Anspruch nimmt. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen und das geht dann alles immer in irgendwelches Equipment oder andere sinnvolle Sachen. Und uns natürlich auch, also das könnt ihr auf der Homepage, hatten wir am Anfang schon gesagt, und uns natürlich auch bewerten auf allen möglichen Portalen, auch gerne auf dieser.
Genau. Ihr könnt uns Kommentare schicken, da freuen wir uns immer drüber, versuchen sie zu beantworten, wenn ich sie lese. Also, was manchmal auch passiert, dass es das leider nicht klappt.
Irgendwer liest sie auf jeden Fall
irgendwer
immer.
Liest sie dann trotzdem.
Es wird nichts überlesen oder vergessen. Ja, und vorhin hatte ich keinen Kopfhörer auf, als das hier nachdrücklich bekannt gegeben wurde, aber ich möchte nochmal wiederholen, dass pünktlich am 15. um 18 Uhr das CME-Modul geschlossen wird. Bis dahin freue ich mich über zahlreiche Einträge.
Ja, und eigentlich dürfen die anderen auch noch Tschüss sagen, weil die sitzen hier alle und streiten sich jetzt um ein Mikro hier.
Tschüss.
Tschüss.
Hat nicht wie getan.
Pin-up Dogs, don't panic.
Und immer erst den eigenen Puls fühlen.
Zuerst. Es heißt zuerst.
Das lassen wir drin. Das lassen wir drin und machen das nochmal.
Nochmal jetzt.
Auf keinen Fall, Johannes, es bleibt so.
Pin-up Dogs, don't count Erbsen.
Don't count Erbsen, echt, Johannes.
Aber wir sind
ich hab Puls.
Aber wir sind großartig.
Zuerst.